3FM. Tod in Ulm.
Wir laden Sie ein zur Lesereihe des Kriminalromans von Adi Hübel.
Die Autorin liest selbst.
Wir senden dienstags und freitags um 10.30 Uhr im Vormittagsprogramm jeweils eine Episode. Sie hören heute die 10. Folge von Tod in Ulm, dem Kriminalroman von Adi Hübel. Was bisher geschah? Kiki Wunder, eine junge Kriminalassistentin aus Berlin, ermittelt mit ihrem Kollegen Fritz Federle in einem Mordfall in Ulmer Stadtteil Söflingen. Bei der zweiten Besprechung im Polizeipräsidium ergab sich, dass der Tote zwar auf einen Stein gestürzt, aber am Ende doch im Wasser ertrunken war.
Den Kaffee nahmen Kiki und Federle im Stehen zu sich und gingen dann gemächlich hinüber zum Rathaus. Hier hatten, nach längerem Gerangel, inzwischen alle Fraktionen ein Büro für ihre Arbeit bekommen. Das Domizil der FWG lag im ersten Stockwerk und sie wurden schon erwartet. Herr Linder war über den Grund ihres Besuches nicht glücklich, wie er später bemerkte. Zunächst jedoch ließ er sich über den Grund, den er natürlich kannte, nichts anmerken. Er bat seine Mitarbeiterin, ihn auf keinen Fall zu stören und schloss die Türe zum Konferenzraum. Dann bot er Stühle und etwas zu trinken an. Der Beginn des Gesprächs hätte eher in ein Café oder auf eine Party gepasst, als in dieses nüchterne, sehr modern möblierte Büro. Kiki war zum ersten Mal im Ulmer Rathaus und war sehr beeindruckt, was sich die Gemeinderäte für schöne, praktische Arbeitsräume in diesem alten Gebäude eingerichtet hatten. Herr Linder wies denn auch darauf hin, dass sich in sein Büro, er war der Fraktionsvorsitzende, seit seinem Amtsantritt die Polizei noch nie verirrt habe. »Sie sind somit die ersten Polizisten, die mich hier besuchen«, bemerkte er ausgesprochen freundlich. »Na«, erwiderte Herr Federle, »von Besuch kann eigentlich nicht so sehr die Rede sein. Herr Linder, wir kommen schon aus einem bestimmten Grund.« »Das weiß ich doch, Herr Kriminalrat, das weiß ich doch. Aber ein Besuch bleibt es doch. Sie haben doch hoffentlich kein Verhör mit mir vor.« Kiki hatte noch die Worte ihres Chefs im Ohr. Sie griff ein, stellte zunächst einmal ihre Dienstgrade richtig und bestätigte dann, dass es sich nur um eine informative Besprechung handle. »Da bin ich aber beruhigt, Frau Wunder.« Linda atmete hörbar aus. Trotz dieser Aussage machte er keineswegs einen beruhigten Eindruck. Er klopfte mit den Fingerspitzen leicht auf seine vor ihm liegenden Papiere und rutschte auf seinem Stuhl hin und her. »Bevor wir zum eigentlichen Grund Ihres Besuches kommen, muss ich Ihnen sagen, Frau Wunder, jetzt kenne ich sogar Ihren Namen, dass ich Sie bewundere. Und das hat nichts mit Ihrem Namen zu tun.« »Oh«, Kiki und offenbar auch Federle, den sie mit einem raschen Blick befragte, waren überrascht über diese charmante Eröffnung. »Ja, unser einer hat ja nicht die Zeit, sich mit dem Fahrrad auf die Strecke zu begeben, aber ich habe Sie, Frau Wunder, schon des Öfteren wie der Wind auf Ihrem Rad durch die Weststadt sausen sehen. Ich finde das großartig. Sie gehören damit zu den Bürgerinnen, die keinen Schmutz machen und keinen Lärm und, was noch wichtiger ist, die den Verkehr entlasten. Ich wohne in Zöflingen, müssen Sie wissen, und weiß, wovon ich rede. Sind Sie denn schon lange in Ulm?« »Vor jetzt genau 8,5 Wochen bin ich von Berlin nach Ulm gekommen«, gab Kiki bereitwillig Auskunft. »Aber zum Verkehr in Zöflingen und zu der Parksituation dort hätte ich jetzt schon einiges zu sagen.« »Dazu sind wir aber leider nicht hier, liebe Kollegin«, griff Federle wieder einmal ganz unsachgemäß ein. Kiki ärgerte sich. Jetzt hatte sie doch einmal einen Verantwortlichen vor sich sitzen und dieser Federle vermasselte ihr alles. »Aber dass wir eine Straßenbahn haben, wie in Berlin, das muss Ihnen doch gefallen«, ließ sich Herr Linder nicht beirren. »Und die Strecke wurde erst kürzlich verlängert bis nach Böfingen. Ich hoffe, Sie sind dorthin schon einmal gefahren und haben die großartige Leistung der Streckenführung bewundert. So eine Steigung zu überwinden, ist ja keine Kleinigkeit. Kiki musste verneinen, so ganz war sie noch nicht von einem Ende zum anderen gekommen. Diese Straßenbahn würde doch wohl noch fortgeführt werden und zu einem Netz des öffentlichen Verkehrs werden. Dann könnten die Stadträte ja auch endlich die verkorkste Verkehrssituation in Söflingen lösen. Sie hätte schon mit einigen unzufriedenen Bewohnerinnen darüber gesprochen. Tja, das ist ein Problem, aber auch ein weites Feld, seufzte Herr Linder, wohl in Erinnerung an den Verlauf einer Bürgersprechstunde, in der ihm, nach Aussage Frau Zimmermanns, deshalb ziemlich zugesetzt worden war. Jetzt wurde es Federle zu bunt. Er hatte schon ein paar Mal angesetzt, das Gespräch auf ihr eigentliches Anliegen zu lenken, war aber nicht zum Zuge gekommen. Könnten wir jetzt bitte zu dem kommen, weshalb wir eigentlich hier sind? Fragte er an Kiki und Herrn Linder gleichzeitig gewendet. Aber natürlich, Ihre charmante Kollegin und ich können unser Gespräch ja ein andermal fortsetzen. Vielleicht im Klosterhof bei einem Glas Wein in dem neuen Hotel, das einen wunderschönen Gartenhof eingerichtet hat. Ich lade Sie gerne einmal ein. Federle lächelte gequält. Das ist ein gutes Stichwort, Klosterhof. Um diesen handelt es sich nämlich im weitesten Sinne. Als dann der Name des Mordopfers genannt war und der Verdacht geäußert wurde, dass von Herrn Linder einiges an Geld von hier nach dort geflossen sei, war es, als habe sich eine Schleuse geöffnet. Herr Linder war nicht mehr zu halten. Er breitete mit einem säuerlichen Lächeln einige Details aus dem Leben Baders aus. Dieser habe ihm immer wieder übel mitgespielt. Er wolle mit seinem Bericht von vorne anfangen. Zunächst das Private. Zugegeben, er, Linder, habe dem Bader seinerzeit, das sei aber schon 30 Jahre her, die Freundin ausgespannt. Wenn er heute daran denke, sei das auf eine wenig feine Art gelaufen. Mein Gott, ja, man war halt jung und die Carola habe dann von ihm ein Kind bekommen und damit war Bader aus dem Rennen. Er habe alles bezahlt und zu seinem Sohn ein nicht schlechtes Verhältnis. Bader und er hätten sich einige Jahre später offiziell wieder versöhnt. Aber inzwischen glaube er ja, der habe ihm das nie verziehen. Er habe ihn mit dem Geld nur reinreißen wollen. Erst groß getönt, dann, als er es von ihm zurückforderte, Vertröstungen ohne Ende. Von den versprochenen Zinsen keine Spur. Und die Konkursmasse sei wohl auch nicht sehr umfangreich. Eigentlich sei er ja eine tragische Figur, der Hannes. Dass er so enden würde, hätte er ihm nicht gewünscht. Er sei aber auch wirklich vom Pech verfolgt gewesen. Dreimal habe er für den Stadtrat kandidiert, nie habe es gereicht. Ihm habe wohl die Bankrottgeschichte seiner Eltern nachgehängt. Und die Verbindung mit dem Apotheker als Schwiegervater habe auch nichts genützt. Linda lächelte schadenfroh. Man wusste ja, dass der ihn nicht für voll nahm. Im Wahlkampf habe es auch immer wieder Verleumdungen über ihn, Linda, gegeben. Er vermute seit langem, dass Bader dahinter gesteckt habe. Naja, das sei jetzt ja auch geklärt. Kiki beobachtete verwundert, wie dieser Mann, dieser gewählte Volksvertreter, sich in Rage redete. Der Kehlkopf hüpfte an seinem dünnen Hals auf und ab und die spärlichen Barthaare am Kinn zitterten. Irgendwie schien ihn nicht der schlimme Tod seines Feindes, wie ihn Kiki nach diesen Ausführungen bei sich nannte, zu berühren, sondern all das, was durch sein Ableben wieder bitter in ihm hochkam und möglicherweise auch an die Öffentlichkeit gezerrt würde. Du meine Güte, musste Kiki denken, da sind diese Menschen in der gleichen Partei, wollen Politik machen und sind sich so spinnefeind. Der gießt ja geradezu Jauche über ihn aus. Da wäre ja durchaus ein Motiv für einen Mord zu suchen. Den sollten wir vorerst nicht aus den Augen lassen. Zu den Finanzen, führte Linder jetzt weiter aus, mit denen er seine Hallen errichten wollte, sei Hannes ja wirklich nur durch Beziehungen und, das könne er jetzt ja so offen sagen, über betrügerische Machenschaften gekommen. Er habe die erforderlichen Millionen, die die Bedingung der Stadt für die Übergabe der Baulizenz an ihn, den Bader gewesen war, gar nicht gehabt. Da habe so mancher im und außerhalb des Rates nur diese Private Partnership im Auge gehabt, wenn Sie wissen, was ich meine. Sagen Sie mir mal, wandte er sich erregt an Federle, weshalb ein privater Geschäftsmann nicht mehr Gewinn machen sollte als eine städtische Verwaltung. Die leben doch von den Steuergeldern, aber der Unternehmer muss von dem leben, was hereinkommt. Das ist doch durchaus korrekt. Alles andere wäre doch Schmu. Aber meine Kollegen Stadträte damals haben wohl genau das Gegenteil erwartet. Allerdings habe der Bader es etwas übertrieben mit seinem Gewinnstreben. Immer höher, weiter, aber nicht gerade besser. Linda lachte wissend. Die Multihalle habe Bader baulich auf dem niedrigsten Niveau errichtet, gespart an allen Ecken und Enden. Nur das Billigste. Er sei damals am Rohbau beteiligt gewesen. Er sei Bauunternehmer und wisse, von was er rede. Und dann, bei dieser sogenannten Multifunktionshalle in Ulm, habe er ja nie korrekt abgerechnet. Das Aufsichtsgremium, das der Gemeinderat eingesetzt hatte, habe er nur ein einziges Mal da gehabt. Das Bauamt sei auch mit wenig, das heißt mit viel Schönreden zufrieden gewesen. Allen habe der schöne Schein genügt. Und wenn man es verstehe und die richtigen Leute kenne, könne man durchaus mal fünfe gerade sein lassen. Vor allem bei den Finanzen. Wer sei denn heute schon noch korrekt? Nur die Habenichtse, die glaubten, ohne Tricks käme man weiter. Das sei jetzt nicht seine Meinung gewesen, wehrte er ab. Gott bewahre, aber so ähnlich habe sich Bader einmal nach einem Besäufnis beim Zeitbierfest im Klosterhof in Zöflingen ihm gegenüber geäußert. Er sei ziemlich voll gewesen und habe in seinem Suff Pikantes rausgelassen. Linda lachte hämisch. Federle griff ein und fragte nach Details, aber Linda behauptete, nichts Genaues mehr zu wissen. Und Sie wollten sich also an diesem Gewinn, der anscheinend auf nicht ganz korrekte Weise zustande kam, beteiligen, führte Kiki wieder auf ihr Anliegen zurück. Gut, ich gebe ja zu, ich habe dem Hannes unter die Arme gegriffen. Ich wollte zuerst nicht, weil ich ihn schon seit einiger Zeit als Denunziant im Verdacht hatte. Aber er hat mich so bedrängt und immerhin war er ja auch mit mir Mitglied im Vorstadtverein in Zöflingen. Da muss man doch zusammenhalten, wenn man kann, trotz aller Differenzen. Linda hatte offensichtlich gekonnt. Eine glatte Million hatte der Bauunternehmer dem Hallenkönig unter die Arme geschoben, beziehungsweise war diese Kapitalspritze irgendwie beim Rohbau hängen geblieben. Von einem Steuerbetrug wollte er zunächst nichts wissen, gab dann jedoch zu, einen kleinen Teil der Summe auch am Fiskus vorbeigeschleust zu haben. Doch das sollte nicht ihre Sorge sein, da waren andere dafür zuständig. Nach diesen doch in vielerlei Hinsicht sehr aufschlussreichen Ausführungen kam dann die heikle Frage, wo Linder sich zur Zeit der Tat aufgehalten habe. Er empfand sie offensichtlich als absolute Zumutung, bekam einen puterroten Kopf, atmete zwischen den Zähnen aus, quittierte die Frage dann mit einem trockenen Lachen und umging geschickt die Antwort. Er habe den Hannes nicht umgebracht, er könne keiner Fliege etwas zuleide tun. Tief im Inneren habe er den Hannes schon immer bedauert. Mit glücklosen Menschen könne er nichts anfangen. Er brauche Erfolge und nur erfolgreiche Menschen seien ein Umgang für ihn. Deshalb auch seine Beteiligung am Hallengeschäft. Einmal, nur ein einziges Mal, habe er den Bader erfolgreich sehen wollen. Federle insistierte nicht auf seine Frage. Er wollte am nächsten Tag, wenn Linder das Protokoll unterschreiben würde, noch einmal darauf zurückkommen. Nachdem Linder demonstrativ auf seine Uhr gesehen hatte, verabschiedeten sie sich. Linder erinnerte Kiki noch einmal an ihre Verabredung im Klosterhof, die sie ihres Wissens nicht getroffen hatte. »Mal sehen«, sagte sie nicht unfreundlich, »vielleicht ergibt sich ja einmal etwas durch Zufall.« »Du meine Güte«, bemerkte sie dann schon auf der Treppe, »der war aber gar nicht gut, auf den Toten zu sprechen. Wie kann man nur so gehässig sein?« Im Vorbeigehen nahm sie noch einige Flyer mit, die am Aufgang für die Öffentlichkeit auslagen. Hier konnte sie etwas mehr über Ulm, seine Geschichte und die aktuellen Dienststellen und Festivitäten erfahren. Schließlich hatte sie nicht vor, immer die Neue zu bleiben. Federle wartete mit seiner Einschätzung, bis sie in seinem Büro saßen. »Der hat sie ja ganz schön angemacht, da könnte ich ja geradezu eifersüchtig werden.« Federle versuchte, ihr tief in die Augen zu schauen. »Aber Sie sind halt auch eine schöne Frau.« Und so auf dem Rad, mit ihren roten Haaren und dazu die grünen Augen. Tja, Kiki wusste nicht so recht, meinte er es spöttisch oder sollte sie seine Bewunderung ernst nehmen? Und die gute Figur nicht zu vergessen, versuchte sie, die Komplimente auf die ironische Ebene zu ziehen. Ist er nun unser Mörder oder nicht? Vergessen Sie nicht, es sind deren zwei. Im Ernstfall müsste er es mit einem Komplizen getan haben. Aber ein erschlagener Mann hat gar kein Geld mehr zu vergeben. Also, weshalb sollten Sie? Ich für meinen Teil denke, die beiden, die wir bis jetzt angehört haben, können wir ausschließen. Aber darüber sprechen wir noch.
Tod in Ulm. Der Kriminalroman von Adi Hübel, gesprochen von der Autorin selbst. Episoden laufen jeden Dienstag und Freitag um 10.30 Uhr bei Radio Free FM und im Netz zum Nachhören auf freefm.de. Produktion und Schnitt Dominik Köstler. Free.